Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Herzlichen Dank.
Alles Gute.
Im zweiten Wahlgang hat es dann doch noch geklappt. Der Deutsche Bundestag wählt Friedrich Merz zum 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und damit willkommen zu den Tagesthemen an diesem ereignisreichen Tag, an dem etwas passiert ist, das so noch nie vorgekommen war in der Geschichte der Bundesrepublik. Erstmals verpasst ein designierter Kanzler die notwendige absolute Mehrheit im ersten Wahlgang. Auf den Tag genau ein halbes Jahr, nachdem die Ampelkoalition zerbrochen war, was den heutigen Tag ja erst möglich gemacht hatte. Also ein überraschend holpriger Start für Neukanzler Merz und seine Koalition von Union und SPD. Man könnte auch sagen, ein katastrophaler. Die Dramatik der heutigen Ereignisse fasst Tina Handel zusammen.
Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Es sind die ersten Worte von Friedrich Merz, nachdem er 7 Stunden lang öffentlich schwieg und kämpfte. Und zwar um alles. 7 historische Stunden, in denen Kanzler AD sichtlich fassungslos sind. In denen mal bitter, mal fieberhaft diskutiert wird und dazwischen selbst ein Astronaut verloren wirkt in Zeit und Raum. Ganz anders noch am Morgen Selfie-Stimmung, erster Wahlgang, dann das Schockergebnis, das sich Friedrich Merz schon auf einen Denkzettel schreibt.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht.
Durchgefallen und die Union eilt schnell raus. Es wird hektisch im Bundestag und das Merz-Debakel geht live in alle Welt. Das ist schlecht und peinlich für Merz, sagt diese Reporterin. Und ein paar Meter weiter frohlockt schon die AfD.
Herr Merz sollte direkt abtreten und es sollte der Weg geöffnet werden für Neuwahlen in unserem Land.
Schnell wird klar, es braucht jetzt ein besonderes Manöver, um den Tag irgendwie zu retten. Eine Zweidrittelmehrheit, damit heute nochmal abgestimmt werden kann. Also sprechen Union und SPD mit den Grünen und sogar auch mit der Linken, trotz Unvereinbarkeitsbeschluss. Und beide geben Merz eine schnelle zweite Chance.
Dafür stehen wir als Linke bereit, das haben wir an der Stelle gezeigt. Aber wir erwarten jetzt natürlich auch, dass an anderer Stelle mit uns auch verhandelt und gesprochen wird.
Diese Erwartung schwebt jetzt über der neuen Legislatur, genau wie die zunächst fehlende Kanzlermehrheit.
Er ist durchgefallen. Das bedeutet für den Ausblick auf die Regierungszeit dieser neuen Koalition nichts Gutes.
Am Nachmittag Familie Merz optimistisch und auch der Kandidat gibt sich betont locker. SPD-Chefin Saskia Esken, die ja auch kürzlich düpiert wurde, reicht ermutigend die Hände. Zweiter Versuch, vorher mahnende Worte.
Diese Verantwortung ist groß. Sie ist größer als jeder einzelne Abgeordnete, der hier im Haus sitzt. Und deshalb wollen wir zügig und schnell einen neuen Bundeskanzler und eine neue Regierung, damit wir diese Handlungsfähigkeit dokumentieren.
Und dieses Mal steht die Mehrheit. Erste Glückwünsche ganz schnell, noch bevor er die Wahl überhaupt annimmt. Merz wird im Schloss Bellevue zum 10. deutschen Bundeskanzler ernannt.
Herr Bundeskanzler, mit leichter Verspätung, aber umso herzlicher ein Glückwunsch zur Wahl.
Später kommt noch sein ganzes Kabinett dazu, Ernennungsurkunden für alle. Und kurz darauf, im Kanzleramt, scheint von Merz das erste Mal der ganze Druck abzufallen.
Was für ein Tag. Mit einigen Überraschungen, so wie Sie es ja auch angekündigt haben für die Arbeit in diesem Haus.
Überraschungen, die hat Merz heute genug erlebt. Wie viele es künftig gibt, kann er nun aus dem Kanzleramt beobachten.
Und wenn es ohne Überraschungen und alles nach Plan gelaufen wäre, dann hätte es gegen 18 Uhr bereits die erste Sitzung des neuen Regierungskabinetts gegeben. So aber fanden sich neben dem Kanzler die frisch vereidigten Ministerinnen und Minister erst vor einer guten Dreiviertelstunde im Kanzleramt ein, um erste Beschlüsse zu fassen und vielleicht auch die aufwühlenden Ereignisse des heutigen Tages nochmal gemeinsam zu verarbeiten. Und dazu jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Juli Kurz. Juli, was hörst du, passiert da jetzt gerade im Kanzleramt am Ende dieses Tages?
Ja, ursprünglich war mal ein Abendessen geplant, das gibt's jetzt nicht mehr, aber der ein oder andere braucht da heute wahrscheinlich auch vor allem einen Drink. Wunden lecken heißt die Devise und erstes Kennenlernen, denn manche Minister kennen sich noch gar nicht, da gibt's ja ein paar junge Leute, auch manchen von außerhalb, von daher also erstes Kennenlernen und erste Amtshandlung. 20 Sonderbeauftragte will man streichen, die Regierung hatte sich ja auf die Fahnen geschrieben, auch den Regierungsapparat etwas zu verschlanken. Von daher ist das heute sicherlich ein willkommenes erstes Zeichen.
Aber welchen Eindruck hast du da? Überwiegt die Erleichterung, dass es dann im zweiten Anlauf doch noch geklappt hat, oder der Frust über diesen verkorksten Start?
Also ich glaube, bei Friedrich Merz überwiegt da heute definitiv die Erleichterung. Und man hat das ja wirklich sehr schön gesehen, auch gerade im Beitrag bei dieser Amtsübergabe, wo er selber eben von diesem Tag gesprochen hat, was für ein Tag. Und von daher hat man da wirklich sehr gespürt, seine Erleichterung. Ich selber war den ganzen Tag im Bundestag und das waren wirklich dramatische Stunden, weil man gar nicht wusste, ob überhaupt an diesem Tag noch ein zweiter Wahlgang stattfindet. Das sah erst nicht so aus und dann wusste man natürlich nicht, wie dieser zweite Wahlgang ausgehen wird, weil es eben eine geheime Wahl ist. Und man hat das auch sehr deutlich gesehen bei Friedrich Merz, dass er da doch wirklich sehr nervös war vor diesem zweiten Wahlgang. Er hatte da sicherlich auch noch schlechte Erinnerungen, denn er hat ja doch schon häufiger gestrauchelt beim Weg zur Macht. Man kann natürlich auch sagen, im positiven Sinne, er ist gestählt gewesen.
Und was bedeutet dieser ja bislang einmalige Vorgang jetzt für die weitere Regierungsarbeit?
Ja, das bedeutet zunächst mal, dass man sich nicht sicher sein kann, dass diese Regierung wirklich stabiler regieren wird als die Ampelregierung. Das ist keine komfortable Mehrheit, die man da hat. Und Friedrich Merz und auch Lars Klingbeil können sich nicht hundertprozentig sicher sein, die Fraktionen hinter sich zu haben. Vielleicht sieht es ja Friedrich Merz tatsächlich auch als einen Warnschuss, auch in seiner Art der Kommunikation. Er gilt ja doch eher als ein Bastertyp. Er wird viel Überzeugungsarbeit leisten müssten in dieser Koalition. Ja, und auch Lars Klingbeil, der ja schon als der starke Mann in der SPD gesehen wird, ganz so fest im Sattel sitzt auch er nicht nach diesem heutigen Tag.
Juli, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Ja, wie konnte es also zu diesem Debakelstart für die neue Bundesregierung kommen? Gut möglich, dass man nie herausfinden wird, wer die 18 Abweichler oder was ihre Motive waren oder aus welchen Fraktionen sie kamen. Fest steht, es war ein riskantes Spiel, das für die schwarz-rote Koalition gerade noch mal gut gegangen ist. Und wenn schon der Staat so schief läuft, wie soll denn nun eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aussehen? Über die Interpretationen und Deutungen Nicole Konert.
Rätselraten bei der Union, bei Friedrich Merz. Wer war's? Wer hat nicht für ihn gestimmt? Wer sind die unbekannten Abgeordneten, die schuld sind am Chaos? Jetzt geht es darum, die Deutungshoheit zu gewinnen.
Wir stehen geschlossen hinter Friedrich Merz.
Soll heißen, die anderen waren es, also die SPD. Jetzt zeigt jeder auf jeden, die SPD reagiert so.
Ich habe keinerlei Hinweise darauf, dass es bei uns Abweichler gab.
Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass in der Sozialdemokratie irgendjemand nicht klar gewesen wäre, was wir an Verantwortung haben. Und bei uns ist es Verantwortung, das hat es mit Kopf zu tun und mit Hirn, dass man nicht ein Ergebnis erzeugt, was die Rechtsradikalen hier in den Vordergrund schiebt. Und das sind ja die einzigen Gewinner von sowas. Ne?
Geschlossenheit oder gab es doch ein Grummeln im Bauch bei einigen wenigen bei der SPD? Merz bezeichnete die Sozialdemokraten einst als
linken Spinner auf dieser Welt.
Die Union stimmte noch kurz vor der Wahl mit Stimmen der AfD für eine strengere Migrationspolitik. Kann das der Grund sein? Sofort glaubt die Linkspartei zu wissen, wer zum Chaos beigetragen hat.
Das Scheitern betrifft eben Friedrich Merz selbst ganz persönlich. Nicht mal seine eigenen Leute haben ihm das Vertrauen ausgesprochen. Wie kann er dann davon sprechen, dass die Menschen in diesem Land ihm Vertrauen schenken sollen und dass er glaubwürdig für eine Politik steht, die etwas verbessert in diesem Land?
Die Unbekannten, die nicht für Merz gestimmt haben, jeder sieht sie anders in der Verantwortung, so heißt es von der AfD.
Ich hoffe, es sind Leute aus der Union, die irgendwie noch bei Trost sind und wissen, dass solche Konstrukte, wie Merz das geplant hat, dass das eigentlich nicht geht. Nicht für die Union und nicht für die Republik.
Wie viel Rückhalt hat Friedrich Merz in seiner Partei? Mit der Grundgesetzänderung für neue Schulden hat er sich in den eigenen Reihen nicht beliebt gemacht. Und bei der Ministervergabe fühlte sich der Osten übergangen. War das das Motiv?
Die Motive kenne ich nicht und ich werde sie vermutlich nie kennenlernen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die im ersten Wahlgang nicht zustimmen konnten, möglicherweise auch ganz unterschiedliche Motive haben.
Welche auch immer. Es gibt Zweifel, wie stabil Merz' Regierung sein wird.
Was wir nicht erleben dürfen, aus unserer Sicht, ist, dass bei allen zukünftigen Entscheidungen im Deutschen Bundestag immer wieder ein Fragezeichen über dieser Koalition steht. Immer wieder ein Ringen darum, ob eigentlich genug Abgeordnete dem Kurs von Friedrich Merz und Lars Klingbeil folgen.
Mit viel Sorge hat Melissa Eddy, Korrespondentin der New York Times, die Kanzlerwahl heute beobachtet. Die entscheidende Frage sei:
Gilt die legendäre deutsche Stabilität noch oder ist Deutschland vielleicht genauso wie auf jeden Fall Amerika und auch zum Teil Teile von Europa auch genauso gespalten?
Eine stabile Regierung ab jetzt, das wünscht sich nach diesem Tag wohl jeder in der Koalition.
Und in Berlin begrüße ich einen davon, den CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann. Guten Abend, Herr Lindemann.
Guten Abend, Herr Zamperoni. Ich grüße Sie.
Nehmen Sie uns mal mit. Was ist nach dem gescheiterten ersten Wahlgang da in der Unionsbundestagsfraktion passiert? An wen haben Sie da genau appelliert?
Ich bin mir gar nicht sicher, von wo die sogenannten Abweichler kommen. Ich kann Ihnen sagen, Herr Zamperoni, ich hätte nie und nimmer mit dieser Situation gerechnet. Ich muss mir selbst die Frage stellen, habe ich das falsch eingeschätzt? Aber heute Abend hole ich natürlich tief Luft und sage, vielleicht brauchte es diese Schrecksekunde, dass diejenigen, die mit Nein gestimmt haben, gemerkt haben, ups, ich war ja beteiligt an der Sache. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele gesagt haben, ich stimme jetzt mal mit Nein, an meiner Stimme wird es ja nicht liegen. Doch. Es lag an diesen Stimmen und denen ist bestimmt das Herz in die Hose gerutscht und dann haben die gesagt, komm, im zweiten Wahlgang stimmen wir mit und deswegen habe ich mich natürlich gefreut, dass wir dann eine gute Mehrheit hatten, also ich glaube 9 Stimmen über den Durst und damit kann man stabil regieren.
Ist ja ganz interessant, dass Sie da auch vielleicht Selbstkritik üben. Müsste sie nicht auch Friedrich Merz üben? Warum hat er die heutige Abstimmung nicht besser vorbereitet? Als Parteichef, als bisheriger Fraktionsvorsitzender hätte er das doch vielleicht auch erahnen können oder vielleicht sogar müssen, dass es da irgendwie grümmelt und dass da vielleicht vorher irgendwas ausgeräumt hätte werden müssen. War er dazu naiv, dass das irgendwie gut geht heute?
Nee, das ist ja eine geheime Wahl und vielleicht lagen die Nein-Stimmen ja gar nicht bei uns in der Fraktion, sondern bei der SPD. Aber ich möchte hier nicht spekulieren. Wir wissen es nicht. Wir werden es auch in einigen Jahren nicht erfahren. Es ist jetzt so, das ist das gute Recht eines Abgeordneten, so abzustimmen. Das ist Demokratie. Und auch ich habe das so nicht kommen sehen. Können Sie mir genau den gleichen Vorwurf machen? Vermutlich gibt es den einen oder anderen, der enttäuscht ist, der was werden wollte, der sich Hoffnung gemacht hat. Vielleicht wollte auch einer einen Denkzettel abgeben. Man weiß es nicht. Es ist alles Spekulation. Fakt ist, wir haben jetzt einen Bundeskanzler, wir haben eine Bundesregierung und jetzt heißt es regieren, nicht mehr reden, nicht mehr analysieren, sondern machen.
Aber ist das jetzt wirklich so einfach einen Schwamm drüber zu schwingen und zu sagen, wir machen jetzt weiter den Blick nach vorne? Muss man das nicht doch irgendwie aufarbeiten? Ich meine, sonst wird sich Herr Merz seiner eigenen Mehrheit ja nie wirklich sicher sein können. Verlässlichkeit, Stabilität, das sieht doch anders aus.
Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt ganz knapp im zweiten Wahlgang gewonnen hätten, also beziehungsweise der Bundeskanzler Friedrich Merz gewählt worden wäre. Aber für mich sieht es so aus, als ob diejenigen, die mit Nein gestimmt haben, einfach ein Signal setzen wollten und gesagt haben, auf meine Stimme kommt es ja nicht an. Und dann alle überrascht waren, ups, hier passiert was, auch mit der Demokratie. Ich meine, weltweit waren ja Journalisten hier in Berlin, sind in Berlin und haben berichtet, dieses Land darf kein Vakuum haben, wir haben ein halbes Jahr keine Regierung. Und dann haben diese Abgeordneten gespürt, das geht so nicht, ich muss mitstimmen im zweiten Wahlgang. Und das zeigt eigentlich, dass wir eine stabile Mehrheit haben. Und natürlich haben Sie recht, Herr Zamperoni, wir brauchen jetzt ein paar Tage Zeit, wir müssen jetzt regieren. Und ich glaube, es braucht jetzt einen Überraschungseffekt, wenig bis gar keinen Streit und einfach mal liefern. Und dann haben wir im Sommer auch eine ganz andere Stimmung.
Aber es bleibt die Frage, wie groß der Vertrauensverlust ist, sowohl in den eigenen Reihen oder unter den Koalitionspartnern, aber auch in diese neue Regierung insgesamt. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das eigentlich nicht so. Ich könnte jetzt auch sagen, Herr Klingbeil hat sich dazu entschlossen, gestern sein Kabinett bekannt zu geben. Kurz vor der Kanzlerwahl gab es da vielleicht auch den einen oder anderen Enttäuschten, aber es macht keinen Sinn. Ich kann Ihnen nur sagen, ich gehörte zu dem Verhandlerteam und wir wissen alle, um was es bestellt ist. Wenn wir in diesen 4 Jahren nicht das Vertrauen zurückholen in die Politik und einfach mal Politik für die Menschen machen und nicht irgendwelche Scheindebatten führen, dann weiß doch jeder, was dann passiert. Dann werden die Ränder weiter erstarken und das will keiner. Deshalb sind wir für den Erfolg verdammt und ich habe das Gefühl, dass das auch jeder weiß.
Carsten Linnemann, vielen Dank für das Gespräch in Berlin.
Danke Ihnen.
Ja, nicht nur für die Abgeordneten der schwarz-roten Regierungsparteien, vor allem vor Friedrich Merz wurde der Tag heute deutlich nervenaufreibender als erwartet. Auch an der Basis der Koalitionspartner ist vielen erstmal der Schreck in die Glieder gefahren, als bekannt wurde, dass es heute Vormittag eben erstmal keine Kanzlermehrheit für Friedrich Merz im Bundestag gab. Martin Rottach hat den ganzen Tag über bis hin zum für sie dann glimpflichen Ausgang Reaktionen gesammelt.
Eigentlich sollte es für den CDU-Ortsverband aus Nürtingen nur ein entspannter Ausflug in den Schwarzwald werden. Doch dann kam alles anders. Die Nachricht über die gescheiterte erste Wahl in Berlin verbreitete sich im Reisebus wie ein Lauffeuer und ließ den Schwarzwald zur Nebensache werden.
Ja, ist natürlich peinlich. Kein guter Start für die Koalition. Ich gehe davon aus, dass so mancher, der nichts geworden ist, hier sein Mädchen kühler wollte.
Beim gemeinsamen Mittagessen ist bei Salat, Bier und Schnitzel vor allem die Frage, woher die Gegenstimmen kamen, in aller Munde. In Gang gesetzt hat diese politische Misere die SPD, da sind sie sich hier sicher. SPD-Abgeordnete hätten sich gegen Friedrich Merz gestellt. Das sehen sie anders. Die SPD-Jusos in Tübingen schauen am Nachmittag in ihrer Parteizentrale gemeinsam den zweiten Wahlgang. Das Vertrauen in die eigenen Abgeordneten ist groß. Schließlich habe das Mitgliedervotum dazu verpflichtet, Merz zu wählen.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass bei der CDU halt offensichtlich eine Unzufriedenheit gibt, die nicht offen gemacht wurde und die sich jetzt halt Friedrich Merz rächt. Mit seiner Kabinettsbesetzung, mit seinem Umgang, mit den eigenen Wahlversprechen.
Friedrich Merz zum Kanzler wählen, damit tun sich die Jusos schwer. Doch sie hätten sich damit arrangiert, sagen sie. Ein reibungsloser Ablauf der Wahl wäre deshalb besser gewesen.
Schlussendlich geht es hier um Deutschland und es geht hier um auch Verantwortung zu übernehmen für dieses Land. Und ich glaube, da hat diese Abstimmung heute die falschen Signale gesendet.
Und dann das Ergebnis des zweiten Wahlgangs. Friedrich Merz ist Bundeskanzler. Große Freude sieht zwar anders aus, doch die Jusos in Tübingen sind erleichtert und richten den Blick nach vorne.
Jetzt hoffe ich wirklich sehr, dass diese Regierung schnell ins Arbeiten kommt und Vertrauen zurückgewinnen kann.
Der CDU-Ortsverband Stuttgart-Zuffenhausen am Abend. Auch hier wird beim Stammtisch der nervenzehrende Tag rekapituliert.
Am Ende des Tages geht es jetzt darum, dass wir auch an die Themen rangehen und den Bürgern den Politikwechsel geben, den sie gewählt haben.
Aber wie soll das funktionieren? Der Tag habe die Arbeit der neuen Regierung sicher nicht einfacher gemacht, sagen sie.
Es ist mit Sicherheit nicht einfach, 4 Jahre mit Leuten zusammenarbeiten müssen, wo man nie weiß, ist der für oder gegen mich.
Vertrauen ist heute verloren gegangen. Da sind sich SPDler und CDUler einig.
Und eine, die die ganze Dramatik heute auch hautnah miterlebt hat, ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD. Und mit ihr konnte ich vor der Sendung folgendes Gespräch führen. Guten Abend, Frau Schwesig.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie waren heute den ganzen Tag im Bundestag mit dabei, auch in der SPD-Fraktion. Was war da los nach dem gescheiterten ersten Wahlgang?
Viele waren sehr entsetzt, ich auch, denn es geht ja um eine große Verantwortung bei der Kanzlerwahl. Wir brauchen eine stabile, verlässliche Regierung und die Regierung soll jetzt auch loslegen, denn die Bürgerinnen und Bürger warten ja darauf, dass sich auch in Deutschland etwas verändert, etwas verbessert, zum Beispiel die wirtschaftliche Situation. Und deshalb war das heute schon nach dem ersten Wahlgang eine sehr bedrückte Stimmung. Mir ging es selbst auch so, denn für mich steht die Verantwortung für das Land, für die Menschen, über alles. Und ich konnte es nicht fassen, dass es wirklich so viele Abgeordnete gab, die im ersten Wahlgang Herrn Merz nicht die Stimme gegeben haben.
Aber diese 18 Abweichler, die werden ja nicht vermutlich alle aus der Union gekommen sein. Lag das, glauben Sie, an der Ministerauswahl, die manche auch in der SPD-Fraktion irritiert hat, oder am Koalitionsvertrag, den Sie mitverhandelt haben, oder an der Person Merz? Oder woran könnte es gelegen haben, dass das nicht geklappt hat?
Ich habe keinen Grund, auch gar keinen Anlass, jemand in der SPD-Fraktion nicht zu vertrauen oder zu denken, dass er Herrn Merz nicht gewählt hat. Und gerade die Leute, die jetzt vielleicht enttäuscht sind, weil sie nicht mehr Ministerin und Minister sind oder es nicht geworden sind, zeichnen sich durch hohe Verantwortung aus. Also das schließe ich aus. Und deshalb ist es auch müßig, darüber zu spekulieren. Über die Union kann ich nichts sagen. Und ich glaube, das bringt auch nichts, darüber zu spekulieren, sondern jetzt muss nach vorne geschaut werden. Jetzt muss vor allem angepackt werden. Herr Merz ist ja im zweiten Wahlgang gewählt worden. Und das ist auch gut und richtig so. Und jetzt muss diese Bundesregierung anpacken, denn die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger sind zu Recht groß. Kein Streit. Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern, Energiepreise runter, bezahlbarer Wohnraum, Investitionen in Bildung. Wir Länder warten auch drauf, endlich loszulegen mit der Bundesregierung.
Aber wenn Sie den Blick jetzt nach vorne richten wollen, dann bleibt ja die Frage, wenn das heute beim Start, bei der Kanzlerwahl schon so schief gegangen ist, wie soll das dann bei anderen schwierigen Entscheidungen künftig vertrauensvoll gelingen, dass das dann nicht nochmal passiert, eine Mehrheit fehlt?
Also es ist definitiv kein guter Start gewesen, aber nochmal, es gibt jetzt im zweiten Wahlgang die Mehrheit und die war ja auch klar und ich hoffe, dass die Abgeordneten, die eben im ersten Wahlgang noch nicht dabei waren, jetzt gesehen haben, dass es einfach darum geht, dass dieses Land nach vorne gebracht werden muss, dass man jetzt anpacken muss. Und jetzt ist es, glaube ich, ganz wichtig für Herrn Merz und die Regierung, mit konkreten Taten zu beginnen. Und ich kann es nur noch mal sagen, die Wirtschaft muss dringend gestärkt werden. Die Menschen haben Sorge um ihren Arbeitsplatz. Die Energiepreise müssen runter. Wir müssen schnell das große Sondervermögen auf den Weg bringen, um zu investieren, um die Wirtschaft anzuschieben, aber auch Schulen zu sanieren, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Wenn die ganz konkreten Taten kommen, dann kann diese Regierung weiter an Vertrauen gewinnen.
Ich verstehe ja, dass Sie nach vorne gucken möchten, aber ich bleibe nochmal dabei. Mit welcher Hypothek beginnt diese Bundesregierung? Die war ja angetreten, um das ganze Chaos und das Streiten der Ampelregierung und all das, was Sie gerade aufgezählt haben, voranzubringen, dann abzulösen. Und jetzt das.
Ich will das nicht beschönigen und das ist kein guter Start, wenn so etwas passiert. Aber das Gute war, dass dann doch zügig eine Möglichkeit geschaffen worden ist, einen zweiten Wahlgang zu machen. Hier muss man auch sagen, dass sowohl die Grünen als die Linkspartei auch ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht geworden sind und das auch anerkennen. Und dann gab es Klarheit im zweiten Wahlgang und nicht irgendwie knapp, sondern Klarheit. Und diese Mehrheit wird jetzt mit Merz und der Bundesregierung die Projekte auf den Weg bringen. Und natürlich muss man jetzt nach vorne schauen. Es bringt auch nichts mehr, darüber ewig zu diskutieren, zu spekulieren. Die Bürgerinnen und Bürger, die wollen jetzt Taten sehen, dass sich das Leben verbessert. Und ganz wichtig, dass es keinen Streit gibt, denn das, da haben Sie recht, war in der letzten Regierung sehr schädlich für das Vertrauen.
Sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Frau Schwesig, danke nach Schwerin.
Ich danke Ihnen und einen schönen Abend.
Was da heute im Bundestag passiert ist, das wurde auch im Ausland natürlich mit großem Interesse verfolgt, wo Deutschlands Partner ja dringend auf eine handlungsfähige Regierung gewartet hatten. Entsprechend erleichtert äußerte sich etwa EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der ukrainische Präsident Zelensky wünschte in seiner Gratulation wörtlich noch mehr deutsche Führungsstärke. Und gleich morgen will Friedrich Merz nun seine ersten Auslandsbesuche als Kanzler in Paris und Warschau antreten. Zuerst geht's in die französische Hauptstadt, wohl auch um den deutsch-französischen Motor für Europa wieder in Gang zu bringen. Michael Strempel in Paris. Welche Erwartungen gibt es dort denn an den neuen Bundeskanzler?
Es gibt ganz schön hohe Erwartungen an den neuen Bundeskanzler und deshalb war das Aufatmen hier auch groß, dass es am Ende mit der Wahl dann doch noch geklappt hat. Denn der Besuch von Friedrich Merz morgen hier in Paris, der ist auch für Emmanuel Macron enorm wichtig. Macron hat in seinem kurzen Glückwunsch an Merz, den er auf X veröffentlicht hat, geschrieben, der deutsch-französische Motor, der solle jetzt sogar stärker werden als je zuvor. Und in den Informationen, die der Élysée-Palast vorher rausgegeben hat, war viel die Rede davon, das deutsch-französische Verhältnis, das wird jetzt jetzt einen Neustart bekommen, man wolle in der EU eine neue Dynamik entfachen. Und bei so viel Euphorie, die hier verbreitet wurde, da war der Fehlstart von Friedrich Merz zu Hause doch schon ein ganz schöner Dämpfer. Denn Emmanuel Macron kann eins nicht brauchen, nochmal wackelige Mehrheiten, die hat er selber schon bei sich. Wenn die auch noch sein wichtigster Partner jetzt mitbringt, dann ist das für ihn kein gutes Omen. Dennoch, man rechnet damit, dass man einiges bewegen kann mit Merz. Gerade in der Verteidigungs- und in der Rüstungspolitik will man wirklich Schritte nach vorne kommen, gerade auch in der EU, unabhängiger werden von den USA. Und nach dem verkorksten Tag heute kann sich Merz auf eins freuen. Hier wird er sehr, sehr wohlwollend empfangen werden.
Michael, danke für die Informationen nach Paris. Ja, dieser holprige Weg von Friedrich Merz ins Kanzleramt. Dazu jetzt die Meinung der stellvertretenden Leiterin unseres Hauptstadtstudios, Anna Engelke vom Norddeutschen Rundfunk.
Das, was die 18 Abgeordneten heute im ersten Wahlgang gemacht haben, das war verantwortungslos, unanständig und feige. Außerdem in der Aussage unklar, denn die Beweggründe der 18 kennen wir nicht. Wollten sie Friedrich Merz einen Denkzettel verpassen oder Lars Klingbeil? Wollten sie kein schwarz-rotes Bündnis oder sind sie sonst wie verärgert über den Koalitionsvertrag? Wir werden es nicht erfahren und wir sollen es auch nicht erfahren. Der neue Bundeskanzler startet jedenfalls ramponiert in seine Amtszeit. Vizekanzler Klingbeil auch. Schön ist das nicht und für die neue Regierung ganz klar eine Hypothek. Das alles können wir beklagen. Oder wir können den heutigen Tag abhaken und weitermachen. Denn die gute Nachricht ist, unsere Demokratie kann mit so einer historischen Abstimmungsschlappe umgehen. Auch wenn sich heute alle im Bundestag erstmal hektisch neu sortieren mussten. Und auch wenn der zweite Wahlgang nur mit der Unterstützung der Linken zustande gekommen ist. Ausgerechnet der Partei, mit der die CDU per Beschluss nie kooperieren wollte. An dieser schwarz-roten Koalition war bisher nichts einfach. Das Wahldebakel der SPD, der kaum so zu nennende Wahlerfolg der Union, die gebrochenen Wahlversprechen. Aber als Demokratinnen und Demokraten haben sie ein Bündnis geschlossen, dem Friedrich Merz vorstehen soll. Der Beginn dieser Regierung hat Respekt verdient. Auch wenn 18 Bundestagsabgeordnete heute bewiesen haben, dass sie mit diesem Wort nicht viel anfangen können.
Die Meinung von Anna Engelke. Und was heute noch außerhalb des Berliner Regierungsviertels so passiert ist und wichtig war, weitere Nachrichten, Thorsten, mit dir.
Indien hat am Abend mehrere Ziele im Nachbarland Pakistan aus der Luft angegriffen. Man habe Stellungen von Terroristen getroffen, unter anderem in der umstrittenen Grenzregion Kaschmir, so das Verteidigungsministerium in Neu-Delhi. Die Attacken sind die Vergeltung für einen Terroranschlag im indischen Teil von Kaschmir auf Touristen, bei dem 26 Menschen getötet worden waren. Der Vorfall hatte schwere Spannungen zwischen den beiden Atommächten ausgelöst. Der pakistanische Verteidigungsminister erklärte hingegen, es seien nur zivile Einrichtungen getroffen worden. Man werde auf die Angriffe reagieren. Die EU-Kommission will die Einfuhr von russischem Gas in die Europäische Union von Ende 2027 an vollständig verbieten. Im kommenden Monat soll es dazu einen konkreten Gesetzesvorschlag geben. Die Kommission will die Gaslieferungen künftig durch Flüssiggas von anderen Handelspartnern ersetzen. Im vergangenen Jahr kam etwa noch ein Fünftel des in die Europäische Union importierten Gases aus Russland. Denn die EU hatte bislang zwar Sanktionen auf Öl aus Russland verhängt, nicht aber auf Gas. Unterdessen haben die Ukraine und Russland heute erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Die Übergabe der jeweils 205 Soldaten erfolgte an der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine. Präsident Zelensky dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten, die bei dem Austausch vermittelt hatten. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als 3 Jahren wurden bereits mehr als 4.700 ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht. Die USA und die Houthi-Rebellen im Jemen haben sich auf eine Waffenruhe verständigt. Beide Seiten hätten sich bereit erklärt, auf gegenseitige Angriffe zu verzichten, so der Oman, der in dem Konflikt vermittelt hatte. Das gelte auch für US-Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden. Die vom Iran unterstützten Houthis hatten seit dem Beginn des Gazakrieges immer wieder Schiffe mit Raketen und Drohnen attackiert. Die Terrororganisation Hamas hat angekündigt, keine Gespräche mehr über eine neue Waffenruhe und die Freilassung weiterer israelischer Geiseln zu führen. Grund sind die Pläne Israels, eroberte Gebiete im Gazastreifen künftig dauerhaft zu besetzen und Bewohner umzusiedeln. Dabei ist die Lage in dem Palästinensergebiet bereits jetzt katastrophal. Israel blockiert seit mehr als 3 Monaten Hilfslieferungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungerkatastrophe.
Es ist nun wirklich nicht die schönste Sehenswürdigkeit für Besucher, die nach Rom kommen, und auch keine besonders auffällige. Dafür aber eine besonders seltene, auf die sich in den kommenden Tagen die Blicke richten werden. Denn bekanntlich wird dieser Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle ja immer nur dann montiert, wenn ein neuer Papst gewählt werden muss. Weil aus ihm ja die schwarzen oder eben weißen Rauchzeichen aus dem Konklave kommen, mit denen die von der Öffentlichkeit abgeschirmten Kardinäle das Ergebnis ihrer Abstimmung mitteilen. Morgen beginnt diese Papstwahl, und über die letzten Vorbereitungen berichtet aus Rom Tillmann Kleinjung.
In den Tagen vor einem Konklave wird Geschichte geschrieben, vor allem in den Versammlungen der Kardinäle. Welche Geschichte? Das versuchen Journalisten seit Tagen, den Kardinälen zu entlocken, mit überschaubarem Erfolg.
Die Stimmung ist gut.
Worüber reden Sie?
Aha, über die Lage der Kirche und die Aufgaben für einen neuen Papst.
Und entwickelt sich daraus schon so ein bisschen wie etwas wie ein Anforderungsprofil für den
neuen Papst? Oh, es gibt noch viele verschiedene Profile, aber das ist ja ganz normal, ne? Ja.
Jetzt ist die Stunde der Kardinäle. Einer von ihnen wird der nächste Papst. Einer von 133. Kurz vor Beginn des Konklaves ist das Bild diffus. Die Kardinäle sind unsicher. Suchen wir einen Reformer oder Bewahrer? Einen Mann des Südens oder wieder einen Europäer? Einen Gelehrten oder einen Seelsorger? Hinweise könnte die letzte große Reformsynode mit Papst Franziskus liefern. Die fand im Oktober statt. Thomas Schwarz hat daran teilgenommen.
Ich glaube, der nächste Papst muss ein Umsetzer sein. Ein Mann, der mutig Themen, die uns allen auf den Nägeln brennen, angeht.
Gesucht werde ein Papst, der das Reformwerk von Franziskus vollenden kann. Es gibt immer noch viele Baustellen in der Kirche. Zum Beispiel die Frage, welche Rolle spielen die Frauen?
Die Frauenfrage muss gelöst werden. Wir brauchen einen gleichberechtigten Zugang von Frauen zu allen Ämtern und Diensten. Und solange das nicht geklärt ist, daran entscheidet sich aus meiner Sicht auch die Zukunftsfähigkeit unserer Kirche.
Das sehen manche Kardinäle ganz anders. Seit dem Tod von Papst Franziskus wirbt eine ultrakonservative Fraktion dafür, den Kurs von Franziskus zu korrigieren. Vor allem aus den USA wird mächtig Druck aufgebaut mit allen Mitteln. Der eher moderate Kardinal Pietro Parolin gilt als einer der Favoriten für die Papstwahl. Während des Vorkonklaves wurde das Gerücht gestreut, er sei gesundheitlich angeschlagen. Fake News, heißt es im Vatikan.
Ich glaube, die Kardinäle, die hier versammelt sind, wissen, was sie wollen. Und das ist kein Rückschritt in eine Tradition der letzten 150 Jahre.
Ab morgen wird in der Sixtinischen Kapelle gewählt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein langes Konklave und Überraschungen nicht ausgeschlossen. Papst wird der Kardinal, für den 2/3 seiner Mitbrüder stimmen. Das sind 89. Erst dann gibt es weißen Rauch.
Ja, aber bevor es bald um den weißen Rauch über dem Vatikan geht, jetzt erstmal zu den grauen Wolken über uns. Claudia, was erwartet uns da beim Wetter?
Ingo, davon wird es ein paar auch morgen geben. Allerdings bringen die nicht das, was sie in manchen Regionen doch besser bringen sollten, nämlich Regen. Wir haben es teilweise immer noch, gerade für den Frühling bisher, deutlich zu trocken. So beispielsweise Wismar, da sind jetzt seit März, April und eben die ersten Maitage gerade mal 14 Liter gefallen. 14% dessen, was es bis jetzt sein müssten. Das wären nämlich 100% zu aktuellem Datum. Medebach, da sind schon 109 Liter, 83%. Leipzig 100 Liter. Da liegen wir schon richtig gut bei dem, was jetzt eigentlich schon an Nässe von oben runtergekommen sein sollte. In Mannheim 41 Liter mit 37%. Und direkt am Alpenrand, also zum Beispiel Werdenfelser Land Krün, 249 Liter und damit 126%. Also vor allem der Norden und die Mitte könnten noch ordentlich Regen gebrauchen. In den nächsten Tagen aber bleibt es trocken. Also es gibt zwar ein paar dichtere und ein paar graue Wolkenfelder, aber grundsätzlich mal bleiben wir unter Hochdruckeinfluss, wobei das Hoch sich dann so ein bisschen nach Osten verlagern wird. Damit wird der Weg wieder frei für etwas wärmere Luft, die zu uns kommt. Allerdings, es bleibt bis zum Wochenende trocken mit ein paar Ausnahmen, also ein paar dichtere Wolken mit ein paar Tropfen. Die können dann schon mal vorkommen. Jetzt in der Nacht zum Beispiel, weiterhin im äußersten Süden am Alpenrand, da regnet es. Dichte Wolken aus dem Norden werden sich in der Nacht und auch morgen bis Süden hin weiter ausbreiten. Dann lockert es aber von der Nordsee her wieder auf. Die Temperaturen liegen morgen früh bei rund 9 Grad auf den ostfriesischen Inseln. Sonst sind es meist so 3 bis 8 Grad, minus 1 Grad in höheren Lagen oder da, wo es lange Zeit aufklart in höher gelegenen Tälern. Die Höchsttemperaturen am Nachmittag meist im Dauergrau 10 bis 11 Grad, sonst Richtung Ruhrgebiet bis zu 18 Grad. Die nächsten Tage bringen nach Südwesten. Am Freitag dann eher im Süden Regen bei 11 bis 12 Grad. Sonst ist immer mal wieder die Sonne dabei. Am Freitag wird sogar recht sonnig und das wieder bei steigenden Höchstwerten.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit unsere Tagesthemen am Ende eines politisch ja wirklich besonders langen Tages. Hier im Ersten folgt jetzt eine Dokumentation über Friedrich Merz' Weg ins Kanzleramt.
Und anschließend diskutiert auch Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die heutige Kanzlerwahl.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen.
Schönen guten Abend. Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.